Was zu sprechen ist, wenn man zu dieser Halle der vollständigen Wahrheit gelangt. Den Verstorbenen von allen bösen Handlungen zu befreien, die er begangen hat, das Angesicht der Götter zu schauen. Der Verstorbene sagt:
Gruß dir, du größter Gott, Herr der vollständigen Wahrheit. Ich bin zu dir gekommen, mein Herr, ich bin geholt worden, um deine Vollkommenheit zu schauen. Ich kenne dich und ich kenne deinen Namen. Ich kenne die Namen dieser 42 Götter, die mit dir sind in dieser Halle der vollständigen Wahrheit, die von denen leben, die zum Bösen gehören und sich von ihrem Blut nähren an jenem Tag, an dem Rechenschaft abgelegt wird vor Osiris.
Ist alles, was man sagt, nichts als Wiederholung? Stimmen vom Nil, damals und jetzt. Eine Gesprächsreihe aus dem Bauch des Ägyptischen Museums München von und mit Ruth Geiersberger und Silvia Schoske. Folge 1: Denn nachher kommt die Ewigkeit. Über die Jenseitsliteratur im alten Ägypten.
O Mensch, du musst sterben und weißt gar nicht wann. O Mensch, du musst leben und weißt nicht wie lang. Zur Jenseitsliteratur, ein Podcast, den wir nennen Denn nachher kommt die Ewigkeit. Von und mit
Silvia Schoske, ehemalige Direktorin des Ägyptischen Museums.
Und Ruth Geiersberger, Performancekünstlerin, Sprecherin, Schauspielerin, Theaterfrau, die viele Jahre lang hier im Museum in Zusammenarbeit mit Frau Schoske diverse Dinge machen durfte, Performances, Textarbeiten und so weiter. Jetzt also aus dem Bauch des Museums, aus dieser kleinen Studioeinheit, das erste Podcast zum Jenseitsglauben. Dieser erste Satz, denn nachher kommt die Ewigkeit, kommt aus einem Martelspruch aus Kufstein. Ich werde es dann erst am Schluss entschlüsseln, wie der ganze Martelspruch heißt. Und wollte jetzt Sie, Frau Schoske, Sie haben ja oft erzählt von diesem sogenannten Totenbuch. Es gibt auch eine CD, wo ich mich mit den Texten ein bisschen beschäftigt habe. Können Sie mir mal so ganz allgemein sagen, was es mit diesem Totenbuch auf sich hat?
Das ist Teil der altägyptischen Jenseitsliteratur. Wobei ja schon der Begriff Jenseitsliteratur vielleicht ein bisschen der Erklärung bedarf. Also recht umfangreiche Texte, die wirklich gedacht sind für die Benutzung durch die Verstorbenen. Was natürlich heißt, dass sie zusammengestellt worden sind von Lebenden, um den Lebenden die Angst vor dem Tod zu nehmen. Denn das ist ja etwas, was wir vielleicht auch immer ein wenig außer Acht lassen, wenn wir uns diese unglaubliche Grabanlagen und die Schätze und die riesigen Bauten und die Gemälde und Reliefs anschauen. Man denkt ja, ganz Ägypten war fixiert auf das Jenseits, aber letztendlich zeigt es ja nur, dass die Menschen damals genauso viel Angst hatten oder dass es ihnen unwohl war und dass sie sich das Jenseits halt so richten wollten, dass es angenehm war.
Aber mir kommt ja schon so vor, ich bin eine totale Laien. Also ich bin zwar oft im Museum, aber ich bin nur wirklich, ich bin immer wieder ganz gierig, da was Neues zu erfahren. Und so der Laie, zu dem ich mich da zähle, würde jetzt mal sagen, aber der Bezug zum Jenseits ist doch bei den Ägyptern wirklich ein besonderer gewesen. Also man hat sich doch mehr mit dem Jenseits auseinandergesetzt als bei uns jetzt hier in Bayern 2021, kann man das sagen?
Ja, und bei einem Spaziergang über einen unserer Friedhöfe, was ich gerne tue, vielleicht auch als Ägyptologe gerne tue, denke ich mir manchmal, du liebe Güte, was sagt es eigentlich letztendlich über unsere Kultur aus, diese Grabsteine mit ihren doch sehr, sehr kargen und wenigen und immer gleichen Texten drauf und diese ja auch sehr, sehr zurückhaltenden Gräber. Was sagt das über uns aus? Und im Verhältnis zum alten Ägypten, wo wir ja ehrlicherweise zugeben müssen, dass wir dem altägyptischen Glauben, dass das Jenseits erstmal an die Auferstehung und dann, dass dieses Jenseits eigentlich ein Abbild des Diesseits ist, wenn auch ein idealisiertes Abbild, dass wir dem eigentlich das meiste unseres Wissens verdanken. Was wir aus dem Diesseits haben, aus den Siedlungen, aus den Städten, ist im Vergleich dazu ziemlich, ziemlich wenig. Was auch damit zusammenhängt, dass man für die Ewigkeit in Stein gebaut hat. Mhm. Im Diesseits aus dem vergänglichen Lehmziegel.
Ja, und Sie haben jetzt gerade die bayerischen Grabsteine ein bisschen besprochen. Mir kommen jetzt da gerade so Martalsprüche, wo natürlich das Leben und die Auseinandersetzung mit dem Jenseits also sehr komprimiert wird. Mir fällt jetzt gerade eins ein, wie heißt es noch einmal? Aufig sting, obig fein, hie gewesen. Zum Ehren der heiligen Dreifaltigkeit. Es ist sensationell, oder?
Ja, ich würde sagen, inhaltlich bringt Antikythmen auch nicht sehr viel mehr als dieses Resümee. Aber man kann da schon sehr ausführlich werden und sehr ausschweifen. Ja. Also das ist dann schon ein bisschen mehr.
Sie haben mir irgendwann mal gesagt bei Gesprächen, dass dieses Totenbuch, dass der Begriff des Totenbuches ja so ein bisschen gemacht ist und dass es eigentlich heißt, und was ich sehr, sehr schön finde, Buch vom Herausgehen am Tag.
Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Also der Begriff Totenbuch ist tatsächlich eine moderne Erfindung. Die stammt von Richard Lepsius, dem Gründungsvater der deutschen Ägyptologie aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist auch ein großes Missverständnis, weswegen wir hier im Museum übrigens auch sehr vermeiden, von Tod und Toten zu sprechen. Nach altägyptischem Verständnis waren die Leute, die dort beigesetzt wurden, keine Toten. Man hoffte mit der Auferstehung oder als Voraussetzung auch für die Ewigkeit, man hoffte sich zu verwandeln in ein gottähnliches Wesen. Und der altägyptische Ausdruck dafür ist Ma'acheru, der Verklärte. Und Tod, das sind eigentlich nur, vielleicht ist das moderne Wort, was am besten das erklärt, ein Zombie. Ein Untoter. Die Leute, die aus welchen Gründen auch immer eben nicht für die Ewigkeit weiterleben durften, die aus irgendeinem Grund verdammt bestraft wurden, weil sie sich im Diesseits nicht so benommen haben, dass ihnen dieses Weiterleben gestattet wird. Das sind wirklich die Toten. Und das andere ist nur eine Veränderung. Also man bleibt der Mensch, man wandelt sozusagen seinen Aggregatzustand um. Man wird ein Verklärter, der übrigens auch noch sehr lebhaft am Diesseits teilnehmen möchte. Und die Grabstatuen beispielsweise, die meisten Statuen hier im Museum sind ja aus dem Grab. Das ist der Sitz für den Verstorbenen, um weiter am Leben teilnehmen zu können.
Gehen wir doch noch mal ein bisschen zu diesen Texten, die da auf diesen Grabsteinen dann sind. Sie haben ja, oder ist, glaube ich, ist so, dass diese großen Grabstätten, wie ja auch bei uns große Grabstätten von bedeutenden Leuten sind und ganz kleine Kreuzerl sind halt dann von den Ärmeren. Und diese Grabinschriften waren doch vor allem für große Persönlichkeiten gedacht. Also das hat doch ein König, hat also eine Pyramide meinetwegen bekommen und da wurde dann Text reingeschrieben oder an den Sarkophag, also an den Sarg und so weiter. Ist es dann irgendwie nur für die ganz Reichen und ganz, ganz Mächtigen gewesen? Oder Sie haben mal von einer Demokratisierung gesprochen. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken.
Ja, zunächst mal kann man feststellen, dass alle Ägypter, vom König bis zum einfachen Bauern, dieselben Jenseitsvorstellungen gehabt haben. Und dass auch diese Texte für alle gewesen sind. Also es gibt da nicht irgendwie ein Kastendenken, also nur die Reichen kommen ins Jenseits. Und diese Texte, um mal auf unser eigentliches Thema der Texte etwas einzugehen, um die es hier geht, die sind auch zunächst einmal dann auf wirklich im Inneren der Pyramiden gestanden. Dann, Stichwort Demokratisierung, hat man sie redigiert und sie sind in das Innere der Särge gekommen und waren damit auch für nichtkönigliche Personen verfügbar und sind dann wiederum redigiert worden und dann auf Papyri aufgetaucht. Und der Unterschied ist, jetzt kommt es dann tatsächlich auf die Vermögensverhältnisse an, die einen hatten halt einen Jenseitstext, ein sogenanntes Totenbuch, der viele, viele einzelne Sprüche umfasste und 10, 11, 12 und so weiter Meter lang war. Und wer es sich nicht leisten konnte, der hat vielleicht nur ein ganz kleines Totenbuch gehabt, sozusagen ein Papyrusblatt mit einem einzigen Spruch drauf.
Aber immerhin sozusagen, aber immerhin. Ich habe jetzt hier ein paar Zitate aus dem sogenannten, und das finde ich fantastisch, dem negativen Sündenbekenntnis. Ich habe kein Unrecht gegen Menschen begangen und ich habe keine Tiere misshandelt. Ich habe nichts Krummes anstelle von Recht getan. Ich habe nicht am Beginn jedes Tages die vorgeschriebene Arbeitsleistung erhöht. Mein Name gelangte nicht vor den Leiter der Barke. Ich habe keinen Gott beleidigt. Ich habe kein Waisenkind an seinem Eigentum geschädigt. Ich habe nicht getan, was die Götter verabscheuen. Ich habe keinen Diener mit seinem Vorgesetzten verleumdet. Ich habe nicht Schmerz zugefügt und niemand hungern lassen und habe keine Tränen verursacht. Ich habe nicht getötet und ich habe auch nicht zu töten befohlen. Niemanden habe ich ein Leid angetan. Ich habe die Opferspeisen in den Tempeln nicht vermindert und die Götterbrote nicht angetastet. Ich habe die Opferkuchen der Verklärten nicht fortgenommen. Ich habe nicht geschlechtlich verkehrt und keine Unzucht getrieben an der reinen Stätte meines Stadtgottes. Ich habe am Hohlmaß nichts hinzugefügt und nicht vermindert. Und ich habe das Flächenmaß nicht geschmälert und so weiter. Und ich als alte Katholikin muss natürlich, also ich finde das so irrsinnig. Was war das für eine rituelle Handlung mit diesem negativen Sündenbekenntnis? Denn ich als Katholikin oder früher zumindest musste zur Beiche gehen. Da denke ich mir, naja, irgendwie ist da für mich so die Ähnlichkeit. Also ich als Lebende gehe ab und zu in den Beichtstuhl und sage, das habe ich alles gemacht und dann gehe ich befreit wieder raus. Und hat der Ägypter dann sozusagen, ich sage das jetzt mal ganz banal gesagt, ich habe das alles nicht gemacht, was er gemacht hat. Also genau andersrum und hat sich dann dadurch befreit. Und wann hat er denn dieses negative Sündenbekenntnis von sich gegeben?
Dieser Text ist eigentlich der ganz entscheidende Text an der Schwelle vom Diesseits zum Paradies. Und das ist eine Szene, die spielt schon nach dem Tod, nach dem irdischen Tod. Und die Illustration dazu ist eine Gerichtsszene. Und da muss der Verstorbene vor den Jenseitsherrscher und Richter Osiris treten. Und sein Herz interessanterweise, wird auf einer Waage aufgewogen gegen die Maat. Und die Maat, das ist die Wahrheit. Das ist der Inbegriff der ethischen Vorstellungen der alten Ägypter. Man kann auch sagen Weltordnung oder Gerechtigkeit. Man muss nach den Regeln der Ma'at gelebt haben, um dann sozusagen den Richtspruch, die Freisprechung durch Osiris zu bekommen. Und wenn man das Jenseitsgericht besteht, dann darf man weiterleben und in die Gefilde der Seligen eintreten.
Ist es dann sowas, wenn ich jetzt ganz frech frage, sowas wie die 10 Gebote?
Irgendwie ja, ist, ne? Ich meine, was haben Sie gerade vorgetragen? Ja. Das ist genau das, was wir mit den 10 Geboten haben, nur andersherum. Mhm. Der Ägypter formuliert, ich habe nicht, und im Alten Testament heißt es, du sollst nicht. Mhm. Und der entscheidende Unterschied, glaube ich, zwischen den Religionen ist, im Christentum, vor allen Dingen natürlich durch die Person Jesus, der Erlöser, gibt es ja die Möglichkeit einer zweiten Chance. Gerade der Katholizismus kennt ja auch das Fegefeuer, also die Möglichkeit einer Läuterung. Und das ist ja, wenn man es strikt ethisch betrachtet, alles so ein bisschen gemogelt. Und da ist der Ägypter nun wirklich, ja, man könnte fast sagen, viel unbarmherziger. Man hat eine Möglichkeit. Und wenn man die nicht besteht, Ende Gelände. Also dann erleidet man einen zweiten Tod und muss dann in die Hölle. Und die Höllenvorstellungen, die wir wiederum aus den königlichen Jenseitsbüchern kennen, Dante lässt grüßen. Also das ist wirklich auch in Bildern und in Worten der Vorgängertext zu Dantes Inferno. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wo man eben doch auch wieder, und das ist so schön bei den Ägyptern, auch bei ihnen menschelt es natürlich. Und das ist die Geschichte mit dem Herzen. Es ist ja das Herz, das aufgewogen wird. Und es gibt andere Totenbuchsprüche, bleiben wir mal bei dem geläufigen Namen, und die richten sich an das Herz. Und da fordert der Verstorbene regelrecht sein Herz auf, es möge doch nicht gegen ihn aussagen. Mhm. Wobei er im Hinterkopf dann natürlich sofort mitschwingt, aha, vielleicht gibt es ja doch etwas, was nicht so ganz in Ordnung war, dann lass das doch einfach mal weg und erleichtere mir jetzt hier diese hochnotpeinliche Situation.
Also ist dieses Herz, also das finde ich so ein tolles Bild, dass ich mit dem Herz verhandle. Ne?
Ja. Ja, ja.
Kann man sich das dann so vorstellen, das ist wie so ein kleines alter Ego, also dass der Ägypter dann so wirklich dieses Herz wie so ein Ich, was aber ein Ich, na jetzt komme also ich ganz ins Durcheinander,
um aber, Gottes Willen, da muss man jetzt aufpassen. Aber es gibt schon tatsächlich Darstellungen, auch, ja. Natürlich auch als Vignetten zum Totenbuch, im Totenbuch, wo der Verstorbene regelrecht vor seinem vergrößerten Herz kniet und sozusagen mit ihm verhandelt. Und dieser spezielle Spruch ist auch aufgezeichnet worden auf einem großen Amulett, das mehrere Zentimeter groß war, also für ein Amulett schon etwas Größeres und oft aus wertvollem Material, also aus Stein, Edelstein war. Und das ist entweder auf die Brust des Verstorbenen gelegt worden, also so in die Mumienhüllen mit eingelegt, oder je nachdem in manchen Perioden sogar in den Körper hineingelegt worden. Das ist auch so eine Art Rückversicherung, so die Angst im entscheidenden Moment, könnte man vielleicht irgendwas vergessen, ganz schlecht, und dann schreibe ich es lieber auf und nehme es so richtig zum Festhalten mit ins Grab.
Wie ist denn das dargestellt, das Herz? Ist das wirklich wie so ein, würde ich das wiedererkennen?
Ja, also weil es tatsächlich so Klumpen, die Form ein bisschen so. In der Form wirklich an ein Herz erinnert, und auch die Amulette oft eine rote Farbe haben, also aus einem roten Edelstein gemacht sind oder aus roter Fayence.
Ich würde noch mal gern zu diesem negativen Sündenbekenntnis, also diese Litanei ist es ja eigentlich. Wann ist die denn jetzt, also ich meine, gesprochen worden? Also die findet man auf Rollen,
auf Papyri, meistens,
auf Papyri, ja. An Grabstätten, aber hat dann der Mensch, der kurz vorm Sterben ist und weiß, jetzt muss ich nochmal diese Abbitte leisten, hat er das auch noch live gemacht vor einem Priester oder so?
Glaube ich nicht. Also das ist wohl tatsächlich so gewesen, dass man es aufschreibt, damit man es im entscheidenden Moment, der ja schon an der Stufe zur Ewigkeit ist, dann einfach parat hat. Also dieses Aufschreiben, das Niederschreiben, das Festhalten, das ersetzt den gesprochenen Text. Wobei natürlich die Situation wirklich so ist, dass dieser Text, das Bild dazu, wie ich glaube ich schon sagte, zeigt ja den Verstorbenen vor Osiris. Man könnte das also auch als riesige Sprechblase dieses Bildes verstehen.
Und dann hat man, wann legte man das als junger Ägypter an, so ein Totenbekenntnis, so ein negatives Sündenbekenntnis? Gab es dann auch so rituelle Zeitorte, wo man sagt, also wenn ich ins Erwachsenenalter eintrete, dann mache ich das schon mal, weil man weiß ja nie, wann man stirbt? Oder wie muss ich
das? Also das sind normierte Texte, die also nicht auf die individuelle Situation eingehen. Und man kann das sehr schön sehen. Es gibt diese Texte, also diese Schriftrollen, manche, die sind personalisiert, also da taucht der Name des Verstorbenen auf, aber man kann manchmal beobachten, dass der Name ganz deutlich in einer anderen Schrift eingefügt wurde. Das heißt also, die wurden auf Vorrat produziert. Und man ist dann irgendwann zum Schreiber gegangen. Es konnte ja auch nicht unbedingt jeder lesen und schreiben. Und hat sich das gekauft. Und dann wurde der Name eingetragen. Gibt es übrigens auch bei Särgen. Und manchmal fehlt er auch. Dann haben wahrscheinlich die Nachfahren das noch, die Erben das noch gekauft. Und man muss wohl davon ausgehen, dass man das gemacht hat, wenn man eben dann doch schon zu Ruhm und Ehren gekommen war und halt auch über gewisse Mittel verfügt hat. Also man hat da sicherlich nicht sofort angefangen, auch wenn man für die Grabausstattung schon davon ausgeht, dass man die zu Lebzeiten doch auch peu à peu sich angeschafft hat und dann nicht alles auf einmal erworben wurde. Also das heißt, je älter man wurde, desto umfassender.
Und bei der nun real passierenden Beerdigungszeremonie, gab es da dann wie jetzt auch in anderen Glaubensformen dann so ein Beten der Gemeinschaft, die das dann vielleicht nochmal so runtergebetet haben? Oder was gab es da für Rituelle? Weiß man das?
Das wichtigste Ritual bei der Bestattung war das der Mundöffnung. Und da hat man im Glauben, oder in der Hoffnung, dass man in die Ewigkeit, ins Paradies eingehen würde, dem Verstorbenen mittels eines Rituales sozusagen alle Öffnungen des Gesichtes wieder geöffnet, Mund, Nase, Augen, Ohren, damit er eben auch alle seine Sinne zurückbekommt. Aber wollen wir uns nicht einmal diesen Text, den der Verstorbene an sein Herz gerichtet hat, auch im O-Ton anhören?
Oh ja. Spruch 30b. Spruch, das Herz des Verstorbenen sich nicht ihm widersetzen zu lassen im Totenreich. Mein Herz meiner Mutter, mein Herz meiner Mutter, mein Herz meiner wechselnden Formen, stehe nicht auf gegen mich als Zeuge, tritt mir nicht entgegen im Gerichtshof, mache keine Beugung wider mich vor dem Wägemeister. Du bist mein Ka, der in meinem Leib ist, mein Schöpfer, der meine Glieder heil macht. Mögest du hervorgehen zu dem Guten, das uns dort bereitet ist.
Ja, und das ist doch ein wunderbarer Beleg dafür, wie man sich versucht abzusichern. Und woraus man natürlich auch schon wieder sehen kann. Natürlich ist der Ägypter nicht perfekt gewesen. Er hat dieselben Fehler gehabt wie alle Menschen vorher und hinterher. Aber er zieht diese ganzen Eventualitäten sozusagen von vornherein in Betracht und versucht sie auch gleich in den Griff zu bekommen. Also das stärkt auch wieder diesen Zweck, den diese ganze Beschäftigung mit dem Jenseits hat, sich abzusichern. Also jedem die Angst zu nehmen und möglichst viele Dinge bereit zu halten, um auf alle Eventualitäten eingestimmt zu sein.
Aber es kommt mir jetzt schon so vor, dass als ob der Ägypter oder man in dieser Zeit sich schon wirklich sehr viel mehr mit diesem Jenseits beschäftigt hat. Also als das Leben wirklich nur so als so ein Durchgangsort zu sehen und wir in der jetzigen Welt hier im Westen, kann man ja, glaube ich, wirklich sagen, ich, jetzt und nach mir die Sintflut so ein bisschen. Kann man das so sagen und könnten wir davon auch was lernen, sozusagen, dass wir uns nicht so wichtig nehmen in diesem kleinen Leben, was wir jetzt diese 50 bis 70 bis 90 Jahre leben? Ist es bei den Ägyptern anders gewesen?
Also Nun bin ich kein Psychologe. Man könnte natürlich auch sagen, man packt alle diese Dinge in diese Texte hinein und verlegt sie ins Grab, um damit den Rücken und den Kopf frei zu haben für das Diesseits. Denn man weiß ja, man ist da gut aufgehoben, weil man die entsprechende Vorsorge getroffen hat. Aber es ist ganz interessant, dass wir eben auch so in einigen Epochen so das Aufblitzen von etwas ganz anderem haben. Und zwar immer in den Zeiten, in denen es in Ägypten kritisch wurde. Also man muss das Ganze ja auch ein bisschen historisch sehen, in dem das Sozialgefüge auseinandergebrochen ist. Beispielsweise in der ersten Zwischenzeit, wo dann die sogenannten Harfnerlieder, das ist einfach wieder ein Bild, die werden von einem Harfner, der da wirklich als blinder Harfner sitzt und den Text vorträgt, gesprochen. Danach ist diese ganze Gattung benannt, wo es eben heißt, feiere einen schönen Tag. Und wo das alles in Zweifel gezogen wird und wo plötzlich auch formuliert wird, wir haben die Großen gesehen, aber noch keiner ist von dort zurückgekehrt. Was soll's denn eigentlich? Ne? Also verwende deine materiellen Möglichkeiten nicht fürs Grab, sondern jetzt, für das Hier und Jetzt. Und die andere Geschichte ist die, dass in der Epoche der Amarna-Zeit, also ganz anderes Thema, als Echnaton sich von der Göttervielfalt trennt und es nur noch den einen monotheistischen sozusagen Gott gibt, die Lebenskraft, die Sonnenscheibe, Aton, dass das auch eine Epoche ist, in der das Jenseits sehr, sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Also eine stark diesseitsbezogene Epoche.
Hat man denn die Meinung oder hat man daran geglaubt, dass man in einer anderen Art und Weise wieder aufersteht, sich wieder anders zeigt, also als ein anderer Mensch oder als Tier oder als Pflanze? Oder,
nein,
überhaupt
nicht.
Warum hat man eigentlich
nicht
diesen ganzen Aufwand betrieben? Dann könnte man sagen, ja gut, ich schicke denen diese ganzen Kühe mit in ne, diese ganzen Lebensmittel, bis man irgendwas geschafft hat, um dann als anderes Wesen wieder aufzuerstehen.
Nein,
nicht.
Überhaupt nicht. Also es ist die Ewigkeit, um die es geht. Und es ist wirklich eine ins Ewige währende, allerdings auch glückliche Existenz. Also die Paradiesvorstellung kommt ebenfalls aus dem alten Ägypten. Also nicht nur die Vorstellungen, wie das Paradies aussieht, sondern überhaupt, und das nennt sich die Bezeichnung für Ägypter, der Ägypter dafür waren die Gefilde der Seligen.
Oh, wunderbar, die Gefilde der Seligen. Ja. Ich habe neulich am Brandner Kasper, was war das wieder, 1. November, am Brandner Kasper im Fernsehen gesehen mit dem Kreuz. Und das war so unfassbar, wie da der Eingang ins Paradies gezeigt wurde, mit lauter so Bayern, die halt genauso sind, wie man halt so ist, genauso muffelig und so. Aber ich habe mich so gekringelt. Aber genau diese Vorstellung, aber trotzdem auch schöner. Und Vorstellung, genau, da ist dann der Gott oder irgendwelche Engel, die dann irgendwie eigentlich genauso sind wie auf der Erde, nur haben sie ein Gewand an und irgendwie geht es ihnen gut und sie werden auch nicht rein. Ich fand es großartig. Und also das ist dann schon die Gefilde, wie sagten Sie, die Gefilde der Seligen. Also es ist eigentlich eine wunderbare Begrifflichkeit, ne? Gefilde der Seligen. Also das war schon im allgemeinen Wunsch oder im Vertrauen, also nach dem Leben trete ich in die paradiesische Ewigkeit einfach ein.
Ja. Ja.
Und was sind Ingredienzien von Paradies? Wohlstand, Gesundheit, Jugend, Schönheit?
Ja,
oder?
Ja, natürlich. Das Idealisierende. Also deswegen sind die Ägypter auch alle so schön in ihren Darstellungen, weil das ja Darstellungen sind, die das Jenseits schon vorwegnehmen, also die ewige Jugend. Es ist aber auch etwas, was sich wieder sehr klar aus dem Alltagsleben ergibt. In Ägypten musste ja jeder Zentimeter bebaubaren Bodens, also für die Landwirtschaft benutzbaren Bodens, der Wüste abgetrotzt werden. Keine Nilüberschwemmung, Hungersnöte. Und deswegen ist das Paradies auch eine Landschaft, in der es ganz üppig grünt und blüht und die von Kanälen durchzogen ist und wo alles andauernd sprießt. Und die einzige Arbeit, die man sieht, die im Jenseits verrichtet wird, ist das Säen und das Ernten. Also tatsächlich eben auch diese Versorgung, also etwas, was wir schon ganz, ganz früh in der Vorgeschichte greifen können. Das Wichtigste ist die Nahrung und ist der Körper natürlich.
Aber auch im Jenseits die Nahrung der Körper. Ja. Also man ist da nicht so verklärt, dass man nur glänzend heilig
schön... Bei aller Verklärung bleibt
dann
man
doch.
Sehr...
Man bleibt sehr, sehr im Jetzigen ja, eigentlich. Ja, ne? Ja, ja. Sie haben jetzt gerade nochmal die Überschwemmung des Nils angesprochen. Da würde ich ganz gern noch einen ganz kleinen Gedanken hintun, auch in einem Vorgespräch, was ich großartig fand. Sie sagten mal, die alten Ägypter waren die absoluten Künstler des Vermessens.
Ja.
Das fand ich so einen spannenden Gedanken, den würde ich gerne noch hier ansprechen wollen.
Wo wir auch sofort wieder auf unseren Text zurückkommen können. Denn unter den Dingen, die man nicht tun soll oder die man nicht getan hat, wird ja auch zitiert.
Ich habe das Flächenmaß nicht geschmälert und am Ackerland nichts verändert. Ich habe zu den Gewichten der Handwaage nichts hinzugefügt.
Genau, das ist der entsprechende Text. Für uns zunächst einmal schwer verständlich. Aber die jährliche Nilflut hat ja auch alle Grenzen weggeschwemmt. Also wo festgelegt war, wie viel Ackerland gehörte Bauer A, Bauer B, Bauer C. Und da sind die Ägypter sehr rasch zu Katasterbüchern gekommen, wo das also alles peinlichst genau aufgeführt war. Dann aber auch hat man jedes Jahr neu eingemessen. Und das hat tatsächlich ergeben, dass die Ägypter sehr, sehr früh schon wunderbar Flächen berechnen können, aber auch interessanterweise in ihrer Mathematik nie theoretisch geworden sind, sondern immer an ganz praktischen Dingen, die man im Alltagsleben braucht. Also die Frage, wozu brauche ich denn das alles eines ägyptischen Schülers, hätte in jedem Punkt im Mathematikunterricht erläutert werden können.
Und dann eigentlich sehr toll, mit den neuen Situationen in der Welt umzugehen und zu sagen, ich vermesse jetzt wieder neu.
Ja.
Jetzt ist so, nächstes Jahr ist anders. Das finde ich eigentlich ziemlich klasse, ehrlich gesagt, so was Grenzziehungen betrifft. Ja, liebe Frau Schoske, das war für mich jetzt wieder sehr, sehr lehrreich. Ich bin immer ganz gierig, was zu erfahren von den alten Ägyptern. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich möchte unser erstes kleines Podcast beenden. Jetzt die Auflösung des Martalspruchs, mit dem wir das Gespräch begonnen haben. Des Menschen Tod ist unbestimmt, wie alles hier auf Erden. Wann Gott, der Herr, die Seele nimmt, kann nicht ermittelt werden. Drum zittre, Mensch, und sei bereit, denn nachher kommt die Ewigkeit.